Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ein Vers, der oft, wenn nicht sogar bei jeder Beerdigung gelesen wird. Und das nicht ohne Grund. Wir haben das eben auch in diesem verfilmten Bibeltext gesehen. Das fünfte Ich Bin-Wort von Jesus, es sagt er im Kontext einer Beerdigung. Ich war in diesem Jahr auf 3 Beerdigungen und es wird euch wahrscheinlich nicht wirklich verwundern, dass der Tod meines Schwiegervaters, Marias Papa, dass er mich am meisten berührt und bewegt hat. Mittwoch, 17. Juni, es war für mich das erste Mal, dass ich dabei gewesen bin, als jemand stirbt. Meine Schwiegermutter und Marias Schwester mit ihrem Ehemann, Marias Bruder und wir beide, wir standen am Sterbebett meines Schwiegervaters, als er seinen letzten Atemzug tat. Von einem lieben Menschen Abschied zu nehmen, ist so schwer. Und natürlich, oft ist es natürlich, dass wir sagen, das ist eine Erlösung von Leid und Schmerz. Und natürlich haben wir auch den Glauben, dass es demjenigen jetzt besser geht. Dass er jetzt in Gottes Herrlichkeit, dass wir ihn dort wissen dürfen, wenn er an Jesus geglaubt hat. Aber da kann man noch so viel, denke ich, von Erlösung reden, von Erlösung von Schmerz und Leid. Dieses Loslassen, dieses Abschiednehmen, es zerreißt einen innerlich. In 1. Korinther 15, 26 steht, der letzte große Feind ist der Tod. Ja, und dieser Feind ist stark und er macht Angst. Tod bedeutet Trennung. Eine Verbindung wird unterbrochen und oft verändert sich danach das ganze Leben. Ich beobachte das gerade im Leben meiner Schwiegermutter, wie schwer sie sich tut, wieder ins Leben zurückzufinden. Obwohl sie sich doch in der dreijährigen Zeit der Krebserkrankung ihres Mannes doch darauf hätte vorbereiten können, es mit Sicherheit auch getan hat, kann man sich überhaupt in aller Gänze darauf vorbereiten? Kann man im Vorfeld überhaupt genügend Zeit haben, sich auf den Todestag eines geliebten Menschen vorzubereiten? Ich bin der festen Überzeugung, das kann man nicht. Was ist der Geschichte mit der Auferweckung von Lazarus vorausgegangen? Erst letzte Woche hatte Peter mit uns im 10. Kapitel des Johannesevangeliums die beiden Ich-Bin-Worte vorgestellt. Ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte und seine Schafe. Eines der häufigsten und schönsten Bilder, die die Bibel für uns Menschen und unsere Beziehung zu Gott gebraucht. Und wie gut ist es, wenn wir die Stimme unseres Hirten kennen und ihr folgen. Denn der gute Hirte führt uns auf grüne Auen und zu frischem Wasser, dass es uns an nichts mangelt. Der Hirte, der sogar bereit ist, sein Leben für uns, die Schafe, zu geben. Und angesichts des Todes dürfen wir, egal ob wir selbst auf dem Sterbebett liegen oder ob wir von einem unserer Lieben dort Abschied nehmen müssen, wir dürfen uns dessen gewiss sein, was in Johannes 10 ab Vers 27 steht. Denn Jesus hat es versprochen. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Und deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Der Tod ist ein starker Feind und reißt Menschen aus dem Leben. Manchmal plötzlich und unerwartet, manchmal aber auch langsam und erwartet. Aber niemals kann der Tod aus der Hand des Vaters reißen. Und das gilt jedenfalls für die, die zu seinen Schafen gehören. Deswegen auch nochmal das, was Thorsten mit uns geteilt hat. Lasst uns auch für Connys Vater beten, dass er das erkennt, dass er zu denen gehört, die in der Hand sind, in der Hand des Hirten, aus die niemand reißen kann. Und das ist so schön, lasst uns dieses Lied zusammen singen, diese Vertonung des Psalm 23, wo es um den Hirten geht und uns die Schafe. 2 Verse aus dem 10. Kapitel, wo Peter letzte Woche darüber gepredigt hat, möchte ich aber nochmal lesen, denn Jesus gibt hier einen starken Hinweis auf das, was sich kurze Zeit später in Kapitel 11 ereignen will. Und es sind die Verse 17 und 18. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus spricht hier über seine Macht, über Leben und Tod. In erster Linie geht es zwar hier in dieser Stelle um seinen eigenen freiwilligen Kreuzestod, aber seine Gottessohnschaft schließt auch die Macht über das Leben und Sterben der Menschen ein. Ich finde das auch gerade in dieser Zeit so wichtig. Menschen sterben nicht an Corona oder an Krebs, sondern sie sterben, weil Gott es so wollte, dass es zu seinem Plan gehört. Meine Zeit steht in deinen Händen. Als ich die Geschichte von der Auferweckung von Lazarus in der Bibel gelesen habe, nochmal gelesen habe, ist mir aufgefallen, diese ganze Story ist voller lauter Missverständnisse. Die Jünger, Martha, Maria, die Trauergäste, selbst die Priester und die Pharisäer, alle hören, was Jesus sagt, oder sie sehen, sind dabei, als Jesus etwas tut, aber alle ziehen irgendwie zunächst die falschen Schlüsse daraus. Es scheint so, als würde niemand Jesus richtig zuhören. Hätten die Jünger richtig zugehört, was Jesus sagt, als ihnen die Nachricht von Lazarus schwerer Erkrankung zugetragen wurde, dann hätten sie ein Happy End bereits vorausahnen können. Erinnern wir uns nochmal, was hatte Jesus gesagt? Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Gott heißt, was Glauben heißt. Tja, hätten doch Martha und Maria diese Sätze hören können, als sie am Bett ihres todkranken Bruders stehen und dabei zusehen müssen, wie er stirbt. Und dann seine Beerdigung. Und die Realität, dass die beiden alleinstehenden Schwestern nun ohne Versorger, ohne Schutz dastehen. Wenn ein Mensch stirbt, den man liebte, dann zerbricht die Welt, die man miteinander geteilt hat. Martha konfrontiert Jesus mit ihrem Schmerz und dem Verlust. Wisst ihr, was der Name Lazarus bedeutet? Er bedeutet, dem der Herr hilft. Martha und Maria stehen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens, den die Verheißung, die buchstäblich bei ihnen mit im Haus gelebt hat, hat sich nicht erfüllt. Der Herr hat ganz offensichtlich nicht geholfen. Seine Hilfe kam zu spät. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber zugleich folgt ihrer Anklage auch ein Beweis ihres Glaubens. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Martha bekennt im Glauben, dass Jesus durch die Kraft Gottes auch jetzt noch etwas tun kann. Ich weiß nicht genau, welche Erwartungen Martha damit verknüpft hat, als sie das sagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich eine Totenauferweckung in Betracht gezogen hat. Weil sonst hätte sie wahrscheinlich kaum versucht zu intervenieren, als Jesus fordert, dass man den Stein von dem Grab wegrollen sollte. Aber wir erkennen Martha. Martha wusste tief in ihrem Inneren, Jesus kann uns helfen und mit ihm schaffen wir das jetzt auch irgendwie. Vielleicht habt ihr auch schon mal solche Situationen erlebt, Grenzerfahrungen, Ereignisse, die einen so überwältigen, dass man nur noch einen Herr, ich kann nicht mehr. Hilf mir hier heraus, rette mich, wo einem nicht mehr als das über die Lippen kommt. Situationen, Momente, in denen wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und ich finde das so tröstlich, dass Gott auch solche unkonkreten Hilferufe hört. Er macht vielleicht nicht immer alles rückgängig, wie bei der Auferweckung von Lazarus. Und er nimmt auch vielleicht nicht den Verlust, den Schmerz und die Konsequenzen weg, aber er hilft durch. Glaube rettet. Und ein Gebet um Rettung erhört Gott immer, weil uns nichts aus seiner Hand rauben kann. Die Auferstehung von den Toten, das war für die Juden nichts Fremdes. Und dementsprechend reagiert Martha auch, als Jesus zu ihr sagt, dein Bruder wird auferstehen. Maria dachte sofort an die Auferstehung der Toten am letzten Tag, also beim jüngsten Gericht, beim Endgericht. Ein Blick in die Zukunft. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, der die geistliche Wiedergeburt erlebt hat, dann darf dies ein in die Zukunft gerichteter Trost sein, natürlich. Aber wie oft kommt es uns doch nur als ein schwacher Trost vor in der Gegenwart? Wenn wir am Sterbebett stehen oder am Sarg. Doch Jesus, er verweist nicht alleine auf die Zukunft. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus geht es um das Heute. Er ist jetzt hier, er ist da. Und er verbindet die Gegenwart mit der Zukunft in diesem Vers. Das fünfte Ich-Bin-Wort unseres Herrn. Und es lohnt es sich, diesen Vers auch nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Was bedeutet das? Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Wenn wir in Hebräer 9, Vers 27 schauen, da lesen wir, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist die Folge des Sündenfalls im Garten Eden. Aber kann das überhaupt noch Gültigkeit haben für Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben und die gemäß 2. Korinther 5, Vers 17 eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur geworden sind? Kann das für die auch überhaupt gelten? Ja, auch denen wird dieser Weg durch den Tod nicht erspart. Das alte oder der alte irdische in Sünde geborene Körper, in dem wir leben, der ist einfach nicht für den Himmel tauglich. Und deswegen muss dieser Körper sterben. Als mein Schwiegerpapa gestorben war, da musste recht zeitnah entschieden werden, ob denn der Bestatter noch am gleichen Tag kommt und ihn abholt, ihn mitnimmt oder erst am nächsten Tag. Und ich weiß noch, diese Entscheidung fiel meiner Schwiegermutter so unendlich schwer, da das Richtige zu tun, mit den Gefühlen klarzukommen. Und ich bin total dankbar, dass Gott mir in diesem Moment die richtigen Gedanken und Worte gegeben hat. Ich habe gesagt, Mama, das, was Papa ausgemacht hat, das, was er für uns war, wer er war, das, was wir an ihm geliebt haben, das ist jetzt schon nicht mehr da. Da hinten liegt nur noch eine leere Hülle. Für sie war das in dieser Situation ein großer Trost. Das hat sie später auch nochmal gesagt. Und sie konnte dann auch eine Entscheidung treffen. Ja, auch Christen müssen sterben. Aber der Tod ist nur eine Zwischenstation zur Auferstehung zum ewigen Leben. Das galt für die Gläubigen des Alten Testamentes. Das galt für Lazarus. Und das gilt bis heute für alle, die eine Bekehrung erlebt haben. Der zweite Teil des Verses. Und wer glaubt, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wie jetzt? Plötzlich muss man doch nicht mehr sterben? Irgendwie klingt das doch zunächst wie ein Widerspruch. Aber Jesus spricht hier von der geistlichen Dimension, die durch Christus neu gewordene Schöpfung von Geist und Seele, die wird tatsächlich nicht sterben. Seele und Geist sind neu und im Gegensatz zum irdischen Körper sind die tauglich für den Himmel. Und dann kommt noch ein Satz, der ganz oft bei Beerdigungen weggelassen wird. Obwohl es doch der alles entscheidende Satz ist. Glaubst du das? Es geht die ganze Zeit um Glauben. Das merkt man auch in dem Gespräch zwischen Jesus und Martha. Denn der Glaube macht den großen Unterschied. Oder, wie es in dem oft zitierten schlauen Satz gesagt ist, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Und Martha macht, worauf es ankommt, sie glaubt. Und sie äußert es auch. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Wenn wir unseren Blick von Martha auf Maria, man bekommt irgendwie den Eindruck, dass Maria unter dem Tod ihres Bruders noch bedeutend mehr gelitten hat als Martha. Maria ging Jesus nicht entgegen, wie ihre Schwester. Und wir sehen auch, es entsteht, zumindest ist uns das nicht überliefert, es entsteht auch kein Gespräch zwischen Jesus und ihr, wie es bei Martha war. Und doch muss Maria auch ihre Anklage, ihren Schmerz vorbringen. Jesus, du warst nicht da, als wir dich gebraucht hätten. Und jetzt ist es zu spät. Der kürzeste Vers in der Bibel besteht aus zwei Worten. Jesus weinte. Dieser Vers kommt hier in dieser Geschichte vor. Die Menschen, die damals am Grab von Lazarus dabei waren, sie deuteten die Tränen von Jesus als ein Zeichen seiner Trauer über den Verlust von Lazarus. Aber dem war nicht so. Denn Jesus wusste ja bereits zu diesem Zeitpunkt, dass er gleich wenige Zeit später Lazarus wieder auferwecken wird von dem Tod. Warum weint Jesus da? Wenn man in den griechischen Grundtext schaut, dann finden wir in Vers 33, wo wir lesen, dass die Trauergäste weinen und wehklagen, dass dort ein anderes griechisches Wort verwendet wird als in Vers 35, wo davon die Rede ist, dass Jesus weinte. Jesus schließt sich also nicht der Trauer wegen des Verlustes von Lazarus an, sondern seine innerliche Bestürzung, seine Trauer war auf etwas anderes gerichtet. Ich glaube, in diesem Moment erschüttern ihn die Folgen und die Macht von der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Halten wir uns das mal vor Augen. Jesus war damals im Garten Eden mit dabei, als Gott zu Adam sagt, an dem Tag, an dem du von dem Baum der Erkenntnis isst, wirst du sterben. Jesus war dabei, als dieses Gericht gesprochen wird. Mit der Abkehr des Menschen von Gott fing alles Leid auf der Welt an. Schmerz, Tränen, Verzweiflung, Angst, Trennung, Tod. Sünde zerstört den Menschen. Das ist das, was Jesus die Tränen in die Augen treibt. Und ich denke, ihn wahrscheinlich gleichzeitig auch umso mehr darin bestärkt, den Willen des Vaters zu tun. Gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz, damit eine zerbrochene Welt wieder geheilt werden kann. Paulus beschreibt in 1. Korinther 15 die zerstörerische Kraft der Sünde so treffend, finde ich. Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Das ist eine Realität, das ist eine Tatsache, der wir uns gegenüberstehen. Aber ich finde das so großartig. Dieser Vers ist eingebettet in einen Triumphruf, in einen Ruf des Sieges. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich finde, es gibt nicht so viele Lieder in unserem Liederbuch, die das so auf den Punkt bringen. Und ich würde mich freuen, wenn wir zwei kurze Strophen singen aus dem Lied 101. Da steht es nochmal, dieser Triumphruf, der Sieg über den Tod. Wer von euch hat noch die Jahreslosung 2020 im Kopf? Nein, es ist nicht die, die da steht. Wer weiß sie noch? Genau. Und vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere daran, dass ich hier sonntags mal gestanden habe, gesagt habe, dass ich diesen Vers irgendwie total schizophren finde. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was denn jetzt? Glaube ich nun oder glaube ich nicht? Beides geht doch nicht. Oder vielleicht geht es doch. Ich denke, dieser Vers spiegelt sehr gut Martha wider. Ja, sie glaubt, dass Jesus der Messias ist und dass er alles kann. Und das sagt sie auch, das bezeugt sie. Und zugleich ist da trotzdem noch dieser Unglauben. Unglauben, dass Jesus das Unmögliche möglich machen kann. Und so schreitet sie natürlich ein, dass als Jesus auffordert, dass man das Grab von Lazarus öffnet und ich glaube, selbst für heutige Verhältnisse ein absolutes No-Go. Jesus und der Vater sind eins. Geh nochmal eins zurück. Jesus und der Vater sind eins, hat Jesus in Johannes 10 gesagt. Und genau das spiegelt sich in seinem Gebet wider. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus macht deutlich, die Auferweckung geschah nicht als Wiedergutmachung, weil er zu spät gekommen war. Und es ging auch nicht darum, dass Martha und Maria ihren Bruder und Beschützer wiederbekommen. Und es geht auch nicht darum, dass Jesus es einfach nicht ertragen konnte, dass seine Freunde so viel Schmerz und Trauer erfahren mussten. Das war nicht der Grund für die Auferweckung von Lazarus. Es ging nur darum, die Gottessohnschaft von Jesus zu bezeugen, als Beweis, dass er der Messias ist. Und er deshalb auch die Macht hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben. Und was noch viel wichtiger ist, dass der Messias sich opfert und sein Leben lässt, um die Menschen für Gott zurückzugewinnen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir lesen in den nächsten Versen, dass viele von denen, die dabei waren, glaubten. Die Priester und Pharisäer jedoch glaubten nicht. Und der Hohepriester Kaiphas, er spricht unbewusst eine Prophetie aus, die so wahr ist. Für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde rät. Wie recht hat er damit gehabt? Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wie oft ist dieser Vers schon an offenen Gräbern verlesen worden? Für die, die im Grab liegen, stellt sich diese Frage nicht mehr, denn diese Frage muss und kann man nur zu Lebzeiten beantworten. Glaubst du das? Diese Frage möchte ich dir heute Morgen auch stellen, denn das ist die alles entscheidende Frage. Geh heute nicht aus dem Gemeindesaal, wenn du diese Frage noch nicht für dich geklärt hast. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Wenn du an ihn glaubst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Glaubst du das? Ich möchte beten, lass uns dazu aufstehen. Herr, du bist Meister über Leben und Tod. Herr, und es ist so gut und es ist so schön zu lesen, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Aber das gilt nur für die, die dir gehören. Herr, die zu deinen Schafen gehören. Herr, und es ist dieser Ruf, der uns und jedem von uns gilt, heute, wenn wir deine Stimme hören, dann wollen wir unser Herz nicht verstocken. Wir wollen eine Antwort geben. Wir wollen glauben und ich möchte dich bitten, dass heute keiner hier ist, der das nicht für sich in Anspruch genommen hat. Herr, wir danken dir, dass wir in den Tälern unseres Lebens, wenn wir selber dem Tod geweiht sind oder wenn es um die Lieben geht, Herr, die auf der Schwelle zum Tod stehen, Herr, wir danken dir, dass wir in dir unseren Halt haben dürfen. Herr, dass wir an dich glauben dürfen. Und dir alles zutrauen können, Herr. Du hilfst durch, du rettest, du hilfst uns auch durch die schweren Zeiten, auch mit den Folgen zu leben. Danke, Herr, dass wir diese lebendige Hoffnung haben dürfen und auch diese Hoffnung, einmal auferweckt zu werden und dann bei dir zu sein, ewiges Leben zu haben. Danke, dass du schon heute anbietest, eine neue Schöpfung zu werden, dass du Geist und Seele erneuerst. Herr, und dass wir für diesen alten Körper, den wir noch leben, der uns noch so viel Mühe macht, Herr, dass wir ihn auch einmal abgeben dürfen, Herr, um etwas viel Besseres zu bekommen. Danke für die Ewigkeit, dass wir uns darauf freuen dürfen. Herr, wir beten dich an. Amen.